heute mit Heller von Sinnen, Oliver Kalkofe, Michael Kester, Jürgen von der Lippe und Bernhard Holzer. Ich begrüße Sie recht herzlich. Hier ist Genial daneben. Freue mich, dass Sie da sind. Ah, Frühling wird es werden. Der März ist gekommen, nicht wahr? Es dauert sehr lange.
Hauptsache, der März kommt noch, Herr Balder. Ja.
Wie kommt da jetzt kein Reim?
Bitte?
Kommt da jetzt kein Reim?
Kein Reim? Nein.
Nee, er freute sich nur, dass wenigstens einer kommt.
Ja, ja. Der März. Nicht?
Ja, der März ist gekommen, der Februar ist vorbei.
Was ist das denn?
Dass dieser Text ganz neu ist, das ist mir einerlei.
Noch mal eben vorstellen. Sie wissen ja, Anfang Februar hatte ich schon mal ein Richterfenster an. Von Hasi geklöppelt war ein Druck. Diesmal, weil ich so ein unfassbarer Richterfenster-Fanin bin, von der Kölner Künstlerin Mafreda Scheid, handbemalt das Richterfenster. Wow. Schön, schön. Wunderschön.
Ich begrüße alle Anwesenden auf das Herzlichste. Ich freue mich, dass ihr da seid und beginne.
Gerne.
Ad hoc. Oder sogar vielleicht ad hocker.
Oh. Oder ad höckerchen.
Mit der ersten Frage. Und zwar von Anja Feldfoss aus Techau.
Nee, nicht Feldfoss.
Was ist Feldfoss.
Das ist ein Doppelname?
Nein, ein Name. Feldfoss.
Fettfoss.
Feldfoss.
Feldfoss!
Er spricht so schlecht, ich sag's immer wieder.
Fettfoss!
Nein! Fettfoss!
Ihr hört das! In eurem Kopf läuft die Diskriminierung nämlich schon an!
Ach so, Unsinn! Das sind die dritten Zähne bei Herrn Balder!
Nein, das sind die Dinger, die nach vorne rausspringen, wenn er B-Laute benutzt.
Feldfoss.
Also, Anja Feldfoss aus Techau und Schleswig-Holstein hat eine sehr schöne Frage. Ich habe diese Frage direkt an den Anfang gestellt. Weil ich mir denke, dass ihr das vielleicht rauskriegen könntet. Und ich finde sie auch sehr schön. Anja Feldfoss aus Techo möchte wissen, was ist das sogenannte 5-Zentimeter-Kotzen?
Habe ich das jetzt akustisch richtig verstanden? 5-Zentimeter-Kotzen?
Ja. Ja.
Das ist nicht wirklich schlimm.
Okay, also es gibt ja die Kotze, nennt man ja auch beim Jäger. Ist das nicht ein Lodenmantel
so eine
beim
Jacke
Jäger?
Jacke beim Jäger oder sowas.
Vollgekotzter Mantel nennt man einen Lodenmantel.
Nein, also Kotze, meine ich, wäre auch beim Jäger dieser so
beim
Loden.
Beim Jäger.
So ein Lodencape.
Nach Jägermeister.
5 Zentimeter Kotzen. Kotze könnte der Plural von Kotze sein und könnte vielleicht dann für den mitlaufenden Teckel das Loden-Outfit sein. Ja, für den Hund der das normale, Outfit zum Jäger.
Ja, der normale Teckel ist ja nur 5 cm hoch.
Wenn Herrn Hohecker einen züchten würde, ja.
Hieß es jetzt Kotze oder Kotzen?
Kotzen. Das 5 cm Kotzen. Kotzen.
Das 5 cm Kotzen.
Ja. Also ich sage, eine kleine Hilfe gebe ich euch. Es ist keine olympische Disziplin.
Hat es etwas mit der Antiperistaltik zu tun, also der gegenläufigen Bewegung, also der gegenläufige Spasmus eigentlich des Darms, aber auch der Speiseröhre, der ja erfolgen muss, um zur...
Was wolltest du damit sagen?
Übrigens, dass das über eine Länge von 5 cm in der Speiseröhre und dann... Das Erbrechen und nur sehr unvollständig.
Wenn es nur durch den Magenpförtner wabert,
die kann die ja
aber nicht rauskommt. Aber dann sagt er, ich will nicht raus, ich bleib drin und gehe wieder zurück.
Genau, also ein medizinisches Refluxproblem.
Ein Reflux ist ja, wenn die Cardia nicht richtig schließt und die Magensäure in die Speiseröhre eintritt, was ja kanzerogen werden kann auf lange Sicht. Aber dieser unvollständige Spasmus der Speiseröhre, der dann nur ein Bröckchenweise...
Dr. von der Lippe.
Also sozusagen, wenn man es nur noch bis auf den eigenen Teller schafft.
Nein. Das ist doch mit Sicherheit, aber
ich möchte eigentlich...
Es ist ein unvollständig wirkendes Erbrechen aufgrund einer unzulänglichen... Antiperistaltik.
Ist falsch, ja.
Ach, oder wenn es vielleicht doch im Bart hängen bleibt?
Das war's. Oder einfach so kurzen für Anfänger, also die noch nicht so richtig, noch nicht so weit schaffen. Auch man muss ja üben.
Handelt es sich dabei vielleicht um das Balzverhalten eines Tieres?
Welches Tieres?
Dann möchte ich jetzt aber auch mal wissen, wen Kotzen geil macht.
Es gibt ja Tiere, die auf diese Art und Weise Nahrung weitergeben. Es gibt Vögel, die
werden eine nette Art.
Die kotzen aus und das fangen dann andere wiederum auf. Ich möchte mal ganz kurz davon ausgehen, dass
Kotzen nicht nur von Schlechtigkeit kommt. Sei froh, dass du überhaupt Papas Erbrochenes kriegen kannst.
Nicht nur von Schlechtigkeit kommt und nicht nur von Alkoholkonsum, sondern auch die Natur an sich schon dafür gesorgt hat, dass Kotzen einen Sinn hat.
Ganz ruhig.
Ja!
Du glaubst aber schon noch an Darwin.
Wer ist dieses Schwein?
Herr Walder, sprechen wir überhaupt vom Vomitus? Ja, vulgo erbrechen? Oder sprechen wir wieder von einem Eigennamen, wie es ja schon öfters war?
Ich glaube, Herr Kotzen.
Kotzen ist nicht Erbrechen gemeint, meiner
Erwin
Ansicht.
Kotzen.
Das ist gut.
Oder?
Und es ist ein kurzer Reißverschluss.
Wie wäre es denn? Es geht beim Kotzen generell um die...
Lass ihn doch erstmal. Ist das Kotzen, das Erbrechen?
Ja.
Oh. Ach,
so.
Oh. Ja. Oh, das macht's nicht einfacher.
Doch.
Sprechen wir vom menschlichen Erbrechen oder von einem Kleintier, was einfach nicht weiter als 5 cm kommt?
Was glaubt ihr?
Meinetwegen das Mäusekotzen.
Vom Menschen. Vom Menschen.
Ich habe die Theorie, dass wir eventuell im Flugverkehr sind. Denn in jedem Flugzeug befindet sich ja vorne in dem Netzchen die berühmte Kotztüte.
Richtig.
Und vielleicht ist das ein Begriff von dem Reinigungspersonal oder von den Stewardessen und Stewards, dass die Menschen es eben nicht schaffen, diese Tüte aus dem Netzchen zu grabbeln, sondern es leider vorher schon über den Sitz des Davorsitzenden geht und die sagen dann schnell vorne nur, wir hatten wieder 5 cm und müssen dann mit Reinigungsläppchen kommen.
Falsch. Ja.
Könnte es nicht ein toller Wettbewerb sein, zum Beispiel in Bad Pyrmont oder so, das 5 cm Kotzen, das jährliche, wo man zusammenkommt.
Nach dem Brunnenwasser trinken.
Man muss einfach ein Eimerchen füllen und das müssen eben 5 cm sein. Der das schafft, der hat gewonnen. Auch falsch.
Gut.
Aber könnte es im Krankenhaus zum Beispiel wirklich sein, dass man sozusagen an den 5 cm ablesen kann, dass das der gesamte Mageninhalt ist, wenn jemand zum Beispiel
ausgepumpt
wird?
Ne? Finde ich klug.
Aber nur der Mittelstrahl.
Unsere Komasäufer und so, wenn die nach dem Flatrate-Saufen eingeliefert werden, dass man sozusagen sagt, 5 cm, jetzt ist alles raus, jetzt können wir aufhören. Auch falsch.
Ich hab's.
Er sagt gar nichts mehr.
Ich hab mich nur noch an.
Wenn man sich übergeben will, künstlich, dann steckt man sich ja einen Finger in den Hals. Kann es so sein, dass dieser Finger mindestens 5 cm lang sein muss?
Ja.
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 Die Models haben alle einen 5 cm Finger.
Herr Walder.
Ja, es ist also nicht das natürliche Kotzen, sondern es ist das provozierte 5 cm.
Nein. Herrschaftszeiten.
Okay, wir sind aber in der Medizin. Und geht es geht es vielleicht um dieses berühmte, sagen Sie mal,
Kotzen Sie mal A.
Nein, wenn der Arzt...
Kotz mal das Alphabet.
Y ist ganz weit. Ja.
Also geht es vielleicht darum, dass die ausgebildet werden, wenn die sagen Sie mal A und die Zunge runterdrücken mit so einem kleinen Hilfsgerät, dass sie eben versuchen müssen, nur 15 cm auf der Zunge zu machen, weil wenn sie am Zäpfchen landen würden, hätte man einen Brechreiz.
Aber bei 5 cm ist man, glaube ich, schon hinterm Zäpfchen.
Da ist man schon fast im Magen, glaube ich.
Ja, das seid ihr Männer. Ihr denkt, 5 cm wäre...
Eine Chance haben wir noch, da muss ich...
Ist es ein Gefäß, ein sogenanntes Kotznorm-Auffanggefäß? Und das muss man, damit der Magen vollständig entleert ist, mindestens 5 cm hoch füllen.
Nein, jetzt sage ich es euch.
Konzentration.
Also nicht selten befällt Frauen kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes das Gefühl, sich gleich übergeben zu müssen. Diese Übelkeit wird hervorgerufen durch die Wehen, die wiederum einen bestimmten Nerv in den Eingeweiden reizen. Und dann passiert es, die Frauen fangen an, sich zu übergeben. 5 cm Kotzen deswegen, weil der Brechreiz in einer bestimmten Phase des Geburtsvorgangs ausgelöst wird. Nein. Nämlich dann, wenn sich der Muttermund mindestens 5 cm geöffnet.
Das hättest du doch wissen müssen.
Ja. Anja Feldfoss, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir nach Thüringen. Wir gehen nach Rudolstadt. Dort wohnt Stefan Sievert, der eine sehr schöne Frage hat, wie ich finde. Ich werde sie stellen. Wenn ich sie jetzt nicht stellen würde, wäre es albern.
Ja.
Stefan möchte wissen, warum?
Was?
Stefan Thüringen. Möchte wissen, warum hängt in der Damentoilette der Materialforschungs- und Prüfungsanstalt Weimar eine Fliegenklatsche? Kleine Information, die Fliegenklatsche hängt an der Innentür der Damentoilette, also in der Kabine, in der die Kloschüssel steht. Warum?
Waschen, waschen.
Ich merke schon, wenn wir jetzt gerade Sonntag früh haben, ist das wieder ein wunderschöner Einstieg.
Schöne Themen heute.
Ja. Also, warum hängt in der Damentoilette der Materialforschungs- und Prüfanstalt Weimar eine Fliegenklatsche?
Frage, warum hängt bei den Herren keine? Ja.
Hat es was damit zu tun, dass das eine Materialforschung hat es damit zu tun?
Vielleicht testen die Fliegenklatschen und das ist ein Dauertest. Ja.
Genau.
Schon vielleicht seit Jahren.
Weil da die meisten Fliegen sind. Ja.
Vielleicht testen die aber Sachen, wofür man Fliegen braucht. Und diese Fliegen, die lassen sich ja jetzt in so einem normalen Käfig nicht so gut halten.
Tote Fliegen brauchen die.
So, und die fliegen dann halt auch mal zu den Damen, die ja gerne mal sitzen, da hat man ja Zeit. Und da kann man dann Fliegen schlagen und dann aus den Flecken an der Wand was ablesen oder so.
Aber warum nicht in der Herrentoilette?
Ja, weil die stehen. Die haben die Hände voll.
Die haben keine Zeit.
Nee, Moment. Sagen Sie mal. Ich weiß, warum in den Damentoiletten. Weil in den Damentoiletten hängen ja für Damenbinden die kleinen Tütchen. Und wenn die die Fliegen tot gemacht haben und die brauchen also die Fliegen für irgendwelche Tests, können sie die Fliegen direkt in die Beutelchen tun und können die dann mit ins Forschungslabor tragen.
Was forschen die denn da an toten Fliegen? Woran die gestorben sind?
Materialermüdung an Fliegen.
An Schädelbasisbruch.
Was? Nein, das geht gar nicht um Fliegen. Das
richtig.
Ist einfach im Zuge dieser Materialprüfung soll jede, die sich auf den Pott setzt...
Danach mal richtig auf die Kacke hauen.
Jede Insassin der jede Toilette. Jede
Insassin finde ich gut.
Der Toilette
jede Patientin
soll einfach, sagen wir mal, 20 Schläge mit der Klatsche auf die Tür abgeben. Und wenn 1000 Schläge voll sind, dann
ist die Tür kaputt.
Kann der Prüfer sagen, so, diese Klatsche hat 1000 Schläge unbeschadet überstanden.
Ich habe die Frage eine Theorie. Die prüfen da und erforschen, woran auch immer. Und zwischendurch, aufgrund dieser ganzen Forschungssituation, geht das Licht aus. Oder sie müssen das Licht irgendwie ausschalten. Und bei den Jungs auf den Pissoirs ist es vielleicht jetzt nicht so dramatisch, aber wenn du als Mädchen auf dem Klo sitzt in der Kabine, hast du schon gern ein bisschen Licht, je nachdem, auch was du für Tätigkeiten zu verrichten hast. Ja. Und mit der Fliegenklatsche können die Mädchen, sag ich jetzt mal, gegen die Birne bumpern oder auf irgendetwas, weil die Händchen zu kurz sind, die Ärmchen, wenn du sitzt, ist das ein verlängerter Arm und sie können irgendetwas patschen und daraufhin geht zum Beispiel das Licht wieder an.
Es ist nicht ganz richtig, aber ich lasse es gelten. Es stimmt nicht ganz, ich werde es euch jetzt sagen, aber ich muss es so gelten lassen.
Danke, Herr Balder.
Die Toiletten der Materialforschungs- und Prüfungsanstalt Weimar sind mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Beim Betreten der Toilette geht's Licht an. Und dieser Bewegungsmelder war anfänglich so eingestellt, dass manchen Damen das Licht einfach zu schnell ausgeht, wenn man sich nämlich nicht mehr bewegt. Und dann saßen die da im Dunkeln. Und mit der Hand hat es aber nicht ausgereicht. Und jetzt hat man denen eine Fliegenklatsche hingehangen. Heute ist der Bewegungsmelder anders eingestellt. Die Fliegenklatsche hängt aber immer noch da. Sodass man, wenn das Licht ausgeht, kann man die nehmen und wedeln. Dann geht das Licht wieder an.
Super.
Und im Prinzip ist das richtig. Also nicht gegen eine Birne, aber im Prinzip ist es so.
Aber man kann doch auch ohne Fliegenklatsche wedeln, nicht
wahr? Ja, aber wenn die Ärmchen so kurz sind, dass man nicht in den Bewegungsmelderkreis kommt.
Verlängerung des Armes.
Und dann schön wäre aber auch gewesen, dass die Damentoiletten neben den Herrentoiletten sind und wo die Herren dann schon mal Löcher bohren, um zu gucken, wenn einer Base do hat, dann kann man mit der Fliegenklatsche
zack, Auge wieder reinhauen.
Ja, also, Stefan, das tut mir leid, Frau von Sinn, hat's dann
gepackt. Naja, also es war ein bisschen anders, aber sehr gnädig von Ihnen.
Aber Licht war richtig, angehen, ausgehen, muss ich so gelten lassen. Und Bewegungsmelder, gut, aber das kann ich so gelten lassen.
Da waren Sie aber schon strenger, dass das Wort Bewegungsmelder von mir nicht
fiel. Ich hätte jetzt noch sagen können...
Ich sage nur Mensch und Roboter.
Ich hätte jetzt noch sagen können, Licht stimmt, also keine Glühbirne. Irgendwann hätte da Bewegungsmelder gesagt, das wäre dann.
Ach, wie lieb.
Da haben Sie das einfach mal abgekürzt.
Heute ist der 1. März.
Ja, altersmilde.
Am 1. März bin ich immer ganz lieb. Am 1. März, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen auch die Adresse, wo Sie Fragen hinschicken können, wenn Sie welche haben. Genial daneben 50 616 Köln 01 3781 1120, unsere Telefonnummer, wenn Sie anrufen wollen. Oder fragen@genialdaneben.de, unsere E-Mail-Adresse. Oder Sie machen es wie Rita Kömmlinger aus Wasserliesch.
Frau Kömmlinger,
ist heute hier bei uns.
Halli,
das ist sie, Frau Kömmlinger. Wasserliesch liegt in der Nähe von Wasserbillig, das ist Luxemburg, aber Wasserliesch ist auf der deutschen Seite.
Und ist teurer als Wasserbillig.
Ist teurer als Wasserbillig, ja. Ja. Das ist richtig, Herr Hoeker. So, Rita, ich drücke Ihnen alle Daumen. Rita Kömmlinger möchte wissen, was ist ein Froschlöffel?
Ein Froschlöffel?
Kein Rotzlöffel, ein Froschlöffel.
Ein Froschlöffel? Ja. Ich würde sagen, ein Tier.
Sitzt neben ihr, oder?
Die hatte...
Ja, die haben Frosch...
Also ein anderes Wort für CC Top, quasi. Ein Froschlöffel ist ein Löffel, der sich stricken kann.
Wie die Zunge eines Frosches.
Weil er...
Das ist ein origeller Löffel.
Oder vielleicht macht er, wenn man den in den Mund nimmt, Quark oder so.
Kann ja auch der Löffel.
Man kann nur Quark.
Quarklöffel. Quarklöffel ist Froschlöffel.
Was?
Ein Quarklöffel ist das.
Also es gibt
hab ich nicht verstanden. Ich erkläre es immer. Quark.
Ich weiß.
Ein Quark.
Also ich würde sagen, ein Froschlöffel ist ein Vogel. Es gibt doch diese... Ja. Nee, Schuhschnäbel heißen die, ne? Ja. Ist doch ein Schuhschnabel. Also ich würde sagen, ein Froschlöffel ist eine Art Reiher oder Kranich, weil die ja auch gerne so im Sumpf rumwarten und Frösche sich fangen. Und der hat einen Schnabel, der aber unten wie ein Löffel gebogen ist, wo er die Frösche schön mit nehmen kann und eben fassen kann. Das ist also, es ist ein Vogel.
Wären Sie jetzt sehr böse, wenn ich sagen würde, dass das damit überhaupt nichts zu tun hat?
Gar nicht, Herr Baldes.
Das ist wahrscheinlich auch keine Palze.
Der Schuhanzieher wird ja auch Schuhlöffel genannt.
Richtig.
Und wir hatten ja, Salamander war ja damals, als ich Kind war, hatten die auch so ein Comic-Heftchen mit
Lurchi, ja.
Den ich für einen Frosch gehalten habe, der ja wohl ein Salamander,
das war ein Salamander
ist.
Ja.
Gefangen
aber
im
Feuersalamander.
Viele andere Kinder hielten es auch für einen Frosch und die Schuhanzieher, die in den Salamander...
Ruhe!
Die in den Salamander-Filialen aushingen, die nannte man dann im Volksmund Froschlöffel.
Gibt's die heute nicht mehr?
Die gab es auch damals nicht, weil es war kein Frosch, es war ein Salamander.
Wie zufälligerweise der Name der Firma, Salamander. Ah, das ist bestimmt ein Frosch, ein Logo.
Ich war ein Kind.
Ich war auch ein Kind, nicht zu deiner Zeit. Aber
was heißt wahr? Was heißt wahr?
Aber wenn man die beiden noch mal anschaut, die haben Frösche auf den Shirts drauf.
Kermit.
Kermit, und unter dem Bart versteckt ist auch ein Frosch. Unter diesem Bart ist ein Frosch versteckt. Das ist ein, ne? Wenn man da schaut, vielleicht haben wir so deswegen...
Froschlöffel. Also vielleicht ist es ja etwas, um
Froschzucht.
Wenn die so Froschfans sind, dann ist es ja wirklich...
Frösche auch
ein Club. Wie heißen die Froschlöffel?
Könnte auch sein.
Was machen die denn?
Die treffen sich
und essen.
Und essen lecker.
Und fahren gemeinsam zum TÜV.
Zum Beispiel Froschschenkel und Kaviar. Ein Fischerzeug.
Vielleicht ist der Froschlöffel ja einfach nur ein Löffel. Denn ist es nicht so, dass die Zunge des Frosches unten wirklich so ein bisschen wie ein Löffel so ausgerundet noch ist? Hat der Frosch nicht unten noch so eine kleine Rundung an seiner Zunge?
So genau.
Also falls es so wäre, ist der Frosch...
Der kann ja fliegen, weil er hat eine ganz lange Zunge.
Genau. Ich habe nur gedacht, dass der Froschlöffel vielleicht ein Löffel ist, der nicht so gebogen ist wie ein normaler Löffel, sondern ein flacher Löffel ist, der sehr lang ist,
den
ein Koch benutzt. Ein sehr langer Löffel.
Also ein flacher, langer Froschlöffel.
Ich denke die ganze Zeit an medizinisches Besteck vielleicht auch.
Verdammt nochmal, an ein medizinisches Besteck?
Ja, bei der OP. Wenn Menschen operiert werden, also dass es Froschlöffel gibt, weil diese Beinchen, die sind doch auch so...
Was macht man denn bei Froschlöffel?
Der kann das irgendwie dehnen vielleicht, Menschen. Aufhalten oder...
Was hält man denn auf?
Bei der OP, wenn
Körper
man den Frosch rausholt. Körperöffnung, ja, Froschlöffel.
Warum soll die denn Froschlöffel heißen?
Ja, das
was den Frosch ja noch auszeichnet, sind seine Füße, mit denen er sich vielleicht an glatten Flächen festhalten kann.
Wenn er so guckt, sieht er aus wie Humphrey Bogart auf Crack.
Und vielleicht ist der Froschlöffel ein Löffel, der nicht nur auf der Oberseite Flüssigkeit, sondern auf der Unterseite direkt noch so eine Nudel festpappt.
Ich habe eine Theorie, weil ich finde, was? Der Kollege, der ein bisschen so ZZ Top-mäßig da sitzt, und die beiden sind ja scheinbar ein Paar, weil sie diese Froschfans auch sind. Und sieht er nicht ein bisschen aus, als würden sie oder vielleicht beide in ihrer Freizeit an Autos rumschrauben? Also ist der,
Frösche jetzt nicht
ist der Froschlöffel entweder ein Begriff für einen Oldtimer oder etwas, was man an einem Auto findet?
Was denn?
Ein Froschlöffel, weiß ich nicht, ein Auspuff, ein Rückspiegel. Ein Rückspiegel? Oh.
Warum soll der Rückspiegel ein Froschlöffel sein?
Hat es etwa, also es hat aber was mit Autos zu tun.
Nein.
Hat es einen sexuellen Hintergrund?
Oh.
Wir sprechen oft und gern von der Löffelchenstellung. Und
die Froschlöffelstellung, wie ist
ja,
die?
Ja, Froschlöffelstellung.
Löffelchenstellung und Zungenkuss.
Froschlöffelchenstellung ist die klassische Löffelchenstellung, nur dass man das Frosch-T-Shirt anbehält.
Und einer muss.
Das ist süß, ja.
Die Froschlöffelstellung kann aber auch die klassische Löffelstellung sein, nur die Frau springt weg.
Ja. Damit haben Sie ja Erfahrung, Herr Balder.
Natürlich.
Der Mann muss eine Fliege fangen.
Ist der Froschlöffel etwas, was man beim Angelsport oder beim Hochseeangeln gebrauchen könnte? Ein Froschlöffel?
Zum Beispiel?
Oder wartet mal, vielleicht um Frösche einzufangen? Vielleicht, oder wenn die so Frösche-Fans sind.
Frösche fängt man doch mit dem Netz, nicht?
Ja, ja, eben.
Oder mit dem Auto.
Vielleicht ist der Froschlöffel.
Du bist doch alter Edgar Wallace-Fan.
Der Frosch mit der Maske.
Der Froschlöffel mit der Maske.
Der Frosch mit der Maske.
Ich habe es.
Ja.
Es sind Umweltschützer. Es sind Grüne, die an vielbefahrenen Straßen, weil sie sich immer ein bisschen ekeln, den Frosch auf einen Löffel nehmen und über die Straße tragen.
Das sind Froschlöffler.
Ist der Froschlöffel ein speziell gebogener Löffel, den man zum Beispiel in Behinderteneinrichtungen benutzt, weil bei einer Spasti oder sowas man die gebogenen Hände nicht so gut benutzen kann und mit dem Löffel geht es aber dann doch?
Nein.
Hm. Ist der
einfach nur grün?
Ja, ein grüner Löffel.
Er könnte ja auch ein Musiker sein, er könnte ein Gitarrist sein. Ist der Froschlöffel etwas, was man bei Gitarren braucht?
Nein, das sieht man die Froschdudel. Das ist wieder was anderes.
Ist der Froschlöffel vielleicht ein Löffel, der in seiner Kindheit unter Wasser lebt?
Ich hab's versucht.
Du hast es gut.
Ist er da ein Grün hinter den Ohren? Nein, nicht mehr ist
Kaulquappen. Mann, das gibt's doch nicht.
So, wir werden den beiden jetzt 500 Euro geben. Ich werde euch sagen, was ein Froschlöffel ist. Der Froschlöffel ist eine Pflanze. Eine Pflanze mit weißen oder auch rötlichen Blüten. Sie wird zwischen 10 cm und 1,50 m groß. Also eine große Spannweite. Froschlöffel, weil ihre Blätter löffelförmig sind und die Pflanze an Ufern, Gräbern und Sümpfen zu finden ist. Also da, wo auch viele Frösche leben.
Wolltest du
sagen? Keiner hat gedacht. Rita, 500 Euro. Gratulation.
Sehr gut. Sehr geil. Ich hatte meinen Kreis. Ja, du hast es. Ich hatte einen Kreis.
Sonst kommt von euch immer Pflanze, die
ist ich hatte einen Gartenteich und ich sitze hier seit 10 Minuten und denke, ich kenne dieses Wort.
So. Aber das ist lange her. Falsch gewesen.
Nein. Ja. Aber da wächst das.
Aber du hättest es mal richtig ausgesprochen. Gartenteich.
Ja. Du meinst das Ding zum Kneten? Ja, ja, das wäre...
So. Arndt Bruhn, meine Damen und Herren, werden Sie jetzt kennenlernen. Er wohnt in Rastede, das liegt in Niedersachsen. Und Arndt Bruhn möchte von euch jetzt wissen. Nur von euch. Von mir nicht, denn ich weiß es ja. Nur von euch. Möchte Arndt Bruhn aus Rastede.
Herr Balder, musst du Sendezeit füllen? Oder?
Jetzt.
Herr Balder, soll ich Ihnen mal den Schlüssel im Rücken umdrehen? Dass es weitergeht?
Was ist ein Zweigregler?
Zweigregler.
Zweig.
Zweigregler.
Zweigregler.
Zweig mit G.
Ein Vogel.
Ein Zweigregler.
Gerade eine Pflanze, eine Pflanze und jetzt ist es ein Vogel.
Beim Gartenteich.
Ich mach doch nicht zwei Pflanzen hintereinander.
Nein, nein, ein Zweigregler ist ein Vogel, der mit einem Zweig im Schnabel den Verkehr regelt. Den Flugverkehr.
Bei einem Zweigregler bin ich natürlich sofort in der Elektrizität.
Natürlich.
Wo man einen Regler hat, der sich verzweigende Stromkreise
abzweigend
voneinander entweder abzweigt oder genau links, rechts zweigt.
Mhm. Ja, und dann?
Ja, und dann, wenn man sich falsch dabei festhält, ist doof.
Was passiert dann?
Dann kriegt man einen Stromstoß, das war der Witz.
Zweigregler.
Also Strom scheinbar überhaupt nicht gut.
Überhaupt nicht.
Eisenbahn.
Was ist mit der Eisenbahn?
Verzweigung. Eine Weiche.
Abzweigung. Ein Zweigregler.
Ja, der sich automatisch... Man regelt, wenn der Zug...
kommt.
Rechts fahren soll,
ja,
statt geradeaus.
Ja.
Und damit umgekehrt.
Abzweigen. Dann benutzt man den Zweigregler.
Ja. Das ist einfach dieses lustige Ding, was an Schienen steht.
Nein, das ist ein Signal.
Das ist ein Signal. Und, das andere, was die Herren momentan als Zweigregler bezeichnen, ist eine Weiche.
Ja, also ein Knopf für die Weiche.
Mit dem Zweigregler gestellt.
Nein.
Nicht.
Ist das einfach nur der Manager von Stefan Zweig?
Der alles regelt.
Vielleicht der Gärtner, der regelt, wie viel Zweige an einen Baum dürfen. Also so der abschneidet was
das
nicht,
ist sondern der das. Das ist etwas in einer Baumschule. Das ist gut. Das ist etwas, das regelt bei einer Pflanze, die im Wuchs ist, oder einer Tanne, einem Bäumchen, die Abstände der Zweige.
Fach genug gezweigt.
Welches Bäumchen? Ich habe es eben gehört.
Welches Bäumchen? Bei einer Tanne.
Mhm. Welcher Tanne denn?
Bei einer Fichte.
Egal, für was ist die Tanne denn bestimmt?
Für Weihnachten, damit die Kerzen schön auf den Zweigen wohnen können.
Das ist ein Zweigregler.
Nein! Richtig einfach. Nein! So. Ja.
Zum Einsatz bei der Aufzucht von Weihnachtsbäumen. Damit die Weihnachtsbäume im Dezember optisch ansprechend sind, darf beim heranwachsenden Bäume keine asymmetrische Zweigstellung auftreten. Deshalb wird den jungen Zweigen so ein Ding aufgesetzt, damit sie in gleichmäßigen Abstand weiterwachsen. Das ist eine Zahnspange für Weihnachtsbäume.
Jetzt könnt ihr aber auch Hohecker als Kamm schenken.
Ja. Richtig Antwort, Frau Benzin. Sehr gut. Ich bin begeistert.
Mutter Natur. Ne?
Ja, genau.
Arndt, es tut mir wahnsinnig leid, das ist aber sehr gut, sehr gut. Wir machen weiter. Wir gehen nach Ronnenberg. Das liegt auch in Niedersachsen. Dort wohnt Alexandra Jäger, die ich jetzt recht herzlich zu Hause begrüße, auf dem
Divan.
Sofa. Stuhl. Tisch.
Sofa. Ja. Auf dem Tisch.
Auf dem Tisch.
Keine Ahnung, wo der Mann lebt, aber das ist wohl bei denen zu Hause so.
Alexander, Sie werden wissen, wo Sie sitzen. Alexander möchte wissen, was ist ein Delfinbohrer?
Hella, sag's direkt.
Ein Delfinbohrer.
Ja, ein Delfinbohrer.
Das wird ein Bohrer sein, eine Art von Bohrer sein, der sich bewegt wie ein Delfin. Also ein Delfin springt doch immer so und macht eine ganz bestimmte Bewegung. Mhm. Und wahrscheinlich macht er auch noch so ein Geräusch. Während man bohrt.
Während man bohrt.
Macht der Delfin ja erstmal, damit er schwimmen kann, macht er ja
so,
erstmal so.
Dann macht er so eine Wedelbewegung.
Das sind Haie.
Damit er so einen bestimmten Kanal bohrt.
Das sind Aale.
Eigentlich sind das genau genommen ja Hände, was wir in der Hand haben.
Vielleicht
also
ist der Delfinbohrer ja ein Fisch, der so ein bisschen aussieht wie ein Schwertfisch, weil er vorne wie ein Bohrer so eine Nase hat als Fisch und sich aber eigentlich wie ein Delfin so in anderen Sachen bewegt. Also er springt aus dem Wasser und so.
Ich glaube, ein Delfinbohrer ist vielleicht ein wassergekühlter Bohrer, der die ganze Zeit unter Wasser steht, weil er sich so schnell dreht, dass er extrem heiß wird.
Das ist gut.
Könnte das sein?
Ja, finde ich gut.
Nee. Ja. Wer ist dafür? Wer ist dagegen?
Ich.
Ihr habt gewonnen.
Wir reden ja sicherlich nicht von einer Unterwasserspielart von Sodomie. Das setze ich mal voraus. Meine kühne These. Hallo?
Ja, entschuldige, man wird ja wohl nicht lachen dürfen.
Meine kühne...
Delfinbohrer? Denkst du an Flipperficker? Entschuldigung, aber das ist sehr pervers.
Unter allen Umständen vermeiden wollen. Was ich glaube, ist, der Delfinbohrer ist eine Art Parasit. der den Delfin befällt und sich in seine Haut bohrt.
Und zwar nur in Gefangenschaft.
Es ist vielleicht ein Hai. Es gibt eine Verletzung bei Robben und vielleicht auch bei Delfinen. Das sind so kleine Rundungen. Und man vermutet, dass sich ein Hai daran festbeißt, dreht und ihn quasi ein Stück herausbohrt. Handelt es sich um ein Tier dieser Art?
Es handelt sich um überhaupt kein Tier.
Es ist ist es vielleicht ein Bohrer, der ein Blas hat? Also ein Bohrer,
der ein Wasser?
Ein Blas hat, das Loch bei Walen.
Zahnarzt.
Das heißt, das ist ein Bohrer, das ist ein Hohlbohrer, mit dem man irgendwo hineinbohrt und damit das, was man aufbohrt, wieder herauskommt, hat der Bohrer ein Loch, wo es dann rausfliegen kann.
Auch dann dabei und so.
Und den nennt man Delfinbohrer.
Ja, wie groß ist der denn jetzt? Klein oder größer?
Das kommt darauf an, was man für ein Gebiss hat.
Also einfach nur die Form eines Delfins. Also hat so eine kleine Spitze wie diese
Entweder
Nase
die Form,
von dem.
Oder er macht vielleicht beim Bohren diese keckernden Geräusche.
Ja, das haben wir schon gesagt. Das ist jetzt ein Pferd.
Aber
nein, das war ein Pferdbohrer. Ich habe es genau gehört.
Okay. Ist es irgendetwas, woran sich also von Menschenhand entwickeltes irgendetwas im Netz oder an Booten, woran sich Delfine verletzen? Was diesen Namen dann
bekommen wären wir jetzt im weitesten Sinne im Tierreich.
Ja, sicher.
Das lehne ich jetzt einfach mal grundsätzlich ab.
Dann bin ich jetzt mal ganz kurz in der Orthopädie.
So.
Denn es gibt ja dieses Delfin- oder auch Schmetterlingsschwimmen. Und vielleicht gibt es da Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule, die bei Schwimmern, die das jahrelang praktiziert haben, diese Bewegung, die ja übrigens unfassbar anstrengend ist. Also ich schaffe das gerade mal 25 Meter und dann kollabiere ich im Becken. Delfinschwimmen ist so
Ich auch, aber ohne Wasser.
Also ist es ein Phänomen in der Medizin, ein orthopädisches Phänomen?
Es hat mit Medizin und Orthopädie nichts zu tun.
Es gibt doch die Menschen, die zwei linke Hände haben. Ne?
Ja.
Also wenn Mutti mal die Bohrmaschine in die Hand nimmt und ein Loch bohren möchte in der Wand und nicht weiß, wo, da gibt es den Delfinbohrer, denn die haben ja Echolot. Also der führt die Bohrmaschine genau dahin, wo sie bohren muss. Es ist eine super Erfindung.
Ja, das glaube ich.
Für Sie vielleicht.
Sehr, sehr schön, ja.
Ist der Delfin? Ja, nee, der Delfinbohrer ist der das anbohrt und dann macht er so. Vielleicht ist der Delfinbohrer.
Wie macht
auch
es?
Ich hab mal bei der Renovierung.
Das ist die angebohrte Wasserleitung.
Ich habe mal eine heiße Heißwasserleitung.
Das war die Stromleitung.
Ja, natürlich.
Ich habe mal eine Heißwasserleitung angebohrt.
Ja.
Dann habe ich da reingebohrt. Das Wasser kam raus. Ich habe das zugehalten. Es floss aber in die Wand und dann hörte ich, wie der Boiler anspringen und wusste, gleich kommt das heiße Wasser.
Oh, Hilfe!
Und dann?
Dann war mir die Küche egal.
Bevor ich mir einen Vorwurf mache, rufe ich Schmetterling kurz. Das ist also der Delfinbohrer ist ein Insekt.
Nein.
Und dann ist es vielleicht etwas an einem Schiff.
Ist es die dümmste aller Möglichkeiten, dass der schwäbische Ingenieur Alfred D. Delfin einen Bohrer erfunden hat?
Leider.
Ist es ein Bohrer für Ölbohrungen, der unter Wasser ist und der mit riesigen Löchern in der Erde...
Auch nicht.
Dann ist es vielleicht ein Taucher. Es ist ein Mensch. Es ist ein Beruf. Der Delfinbohrer.
Es ist kein Beruf.
Aber es ist ein Mensch.
Es ist ein Mensch.
So.
Es ist kein Mensch. Es ist
ein Tier.
Nein.
Ein Gerät.
Ein Delfin. Nein.
Es ist.
Es wird vom Menschen gemacht.
Es ist eine Maschine.
Ist es ein Bohrer, den man braucht, um einen Wasserhahn, der ja manchmal eine delfinartige Form hat, anzubringen?
Ist es eine Art, wie ein Taucher sich fortbewegt?
Nein.
Ein Schwimmer.
Kein Schwimmer. Nein.
Ein Taucher.
Ein Taucher.
Kein Taucher.
Ein Fallschirmspringer, der in der Luft...
Nein.
Ein Turmspringer.
Ja.
Es ist eine
Delfinbohrer. Es ist eine Sprungart. Eine Spring-Sprung...
Ins Wasser.
Es gibt beim Turmspringen den Begriff Delfin-Salto.
Das ist eine Figur beim Wasserspringen. Genau wie der Delfin-Bohrer. Ist auch eine Figur. Dabei steht der Springer mit dem Rücken zum Wasser auf dem Brett, drückt sich ab, verharrt in der Luft kurz mit gebogenem Körper, wie ein Delfin beim Sprung, taucht dann mit dem Kopf voraus ins Wasser ein. Vor dem Eintauchen macht er noch eine halbe Drehung um die Körperachse, also eine halbe Schraube. Und diesen Sprung nennt man Delfin-Bohrer.
Den mache ich jetzt nicht vor.
Nein, heute nicht. Alexandra, es tut mir wahnsinnig leid. Sie haben es gewusst. Meine Damen und Herren, ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. Wir sind wieder bei Ihnen, meine Damen und Herren. Gehen nach München, dort wohnt Lukas Waldschütz. Schöner Name, Lukas Waldschütz. Und Lukas Waldschütz möchte Folgendes wissen. Warum wird in einer Vitrine der Bayerischen Staatsbibliothek in München ein Pizzakarton ausgestellt?
Wo nochmal?
In einer Vitrine der Bayerischen Staatsbibliothek in München.
Bayerische Staatsbibliothek.
Weil keine Information, ausgestellt wird eine handelsübliche Verpackung einer Tiefkühlpizza Vegetale. In einer Vitrine der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Warum?
Weil mit Sicherheit jemand ganz Berühmtes da irgendwas drauf notiert hat. Ein Gedicht, ein Entwurf für ein Buch oder so. Ja. Ein ganz berühmter Autor.
Ja. Ein Bild gemacht.
Ja, was jetzt? Entwurf für Buch, Gedicht?
Ein Gedicht.
Da, oder Günter Grass hat da eine Lesung gemacht, hat sich die bestellt und die da gefressen.
Die Vitrine. Oder so. Die Vitrine?
Der hat halt studiert in München, hat da aber eine Tiefkühlpizza.
Der hat vielleicht als Praktikant
Tiefkühlpizza. Nicht.
Ja. Aber vielleicht hat der als Praktikant damals gearbeitet und hat den Text entworfen für den Pizzakarton. Also Folie entfernen, 20 Minuten auf 280, ja, irgendwie sowas. Und das ist Original Günter Grass.
Stimmt, der hat die gegessen, dann hat er eine Gedichtidee und hat das da drauf geschrieben.
Ja, eben.
Ist es ein Souvenir?
Stimmt alles nicht.
Ja, gut, dann ist es so, dass der Aufdruck dieses Pizzakartons in seiner Ornamentik einer berühmten Vorlage folgt, sagen wir, der Gutenberg-Bibel oder etwas Vergleichbares.
Eine Pizza Gutenberg.
Eine Pizza Gutenberg,
ja. Nimmst du.
Alles kleine Bleistücke obendrauf.
Ja, eine Pizza Albrecht Dürer, bitte. Ja.
Alles nicht richtig.
Die testen damit was. Die Vitrine steht gar nicht direkt in der Bibliothek, sondern in so einem Testraum. Und die testen damit die Luftfeuchtigkeit, inwiefern sie Farben angreift oder inwiefern sie etwas angreift, was in der heutigen Zeit hergestellt worden ist. Ob sich vielleicht die Pizza noch weiterentwickelt, irgendwann rumdreht und von alleine aus dem Museum rausläuft. Aber so ein Test.
Es ist kein Test.
Es ist ja nur der Karton, ne? Die Pizza ist da schon
nur
weg.
Nur der Karton.
Ist es vielleicht der Karton, der geöffnet wurde von unserem bayerischen Minister, Ex-Ministerpräsidenten und eine Pizza, die er zusammen mit seiner Muschi dort verdrückt hat in diesem Museum? Vielleicht wäre das möglich.
Auch nicht.
Schade.
Ist es vielleicht eine kleine Hommage an Julia Roberts? Die als einen der ersten Filme, einen Film, der auf Deutsch Pizza Pizza hieß, in jungen Jahren, als sie noch eine ziemlich dicke Kiste hatte. Entschuldige mich.
Nein.
Kleine Hommage, weil sie die Münchner, was war das, Nationalbibliothek?
Ja, Staatsbibliothek.
Staatsbibliothek.
Bayerische Staatsbibliothek.
Und dort aus ihrem Buch Erin Brockovich, für das sie ja den Pulitzerpreis bekommen hat, gelesen hat.
Die war mit Sicherheit nicht in der Bayerischen Staatsbibliothek.
Nicht.
Die Frau Roberts, ganz sicher.
Ist das,
tja,
so wie ist das, der hat Beuys nicht so Sachen gemacht, dass der irgendwelche
Fettflecken,
ja,
also es ist kein Kunstwerk.
Es ist kein Kunstwerk, um Gottes Willen nicht.
So. Es ist Absicht.
Es ist Absicht.
Und da sind auch nicht noch alte Pizzareste drin,
keine
sodass
Ahnung.
Man da das Ungeziefer von den wichtigen Büchern ablenkt.
Ja. Und die ist noch warm und die testen damit ihre Wärmebildkameras die ganze Zeit.
Ist das eine kleine Ausstellung von Gegenständen der neueren Gebrauchskultur der Deutschen?
Oh, Kinder, ich glaube, es ist total simpel. Wisst ihr, was es ist?
Nee.
In dieser Vitrine ist nicht nur dieser Karton von der Vegetaria oder wie sie heißt. Da ist auch noch ein Bild von einer Bockwurst. Da ist eine alte Cola-Dose drin. Das ist einfach eine Vitrine, die sagt... Ach, hattest du das gerade? Entschuldige, ich bin heute mit den Ohren nicht gut.
Gegenstände.
Wo einfach der Besucher weiß, was sie in der Kantine für welches Geld zu sich nehmen können.
Ach so, das ist eine Menüausstellung.
Das ist eine Menüausstellung, so wie die,
heute im
wo die, so, heute im so wie die Sushi-Läden ja, auch genau. gerne diese Plastikfischchen in ihrer genau. Auslage liegen haben. Begrüßt die Staatsbibliothek ihre Besucher mit, das können sie hier für billig Shells essen.
Das meinen Sie jetzt ja. ernst, ja?
Handelt es sich vielleicht um die erste vegetarische Pizza, die im bayerischen Sprachraum verkauft worden ist?
Bitte?
Die erste, ich kann es noch mal sagen. Ja. Handelt es sich vielleicht um die erste vegetarische Pizza, die im bayerischen
die
Sprachraum...
Die erste vegetarische Pizza, die
ist vielleicht was Besonderes in Bayern, eine Pizza ohne Fleisch. Also, dass ja. man das so, muss man im Museum schon ausstellen. So,
es ist ja kein Museum. Wenn es wenigstens im Museum stehen würde, wäre es ja gut. Aber ja, es ist oder die bayerische Sprachraum.
Ist da vielleicht ein Druckfehler drauf?
So als Angebot.
Wo? Auf dem Karton.
Was für einer?
Oh. Da steht Pizza mit TZ.
Vegetaria W-E-D-S-C-H-E-R.
Der Beide hat den Fehler noch nicht gefunden. Leise. Die
ist das?
Doch, da
ist
das könnte sein.
Da ist ein Druckfehler drauf.
Grammatikalischer Fehler drin, dass man
was
das...
Was für einer?
In der Komma-Fehler, ein Satz, warum
tiefgefroren
fehlt das Komma in der Pizza?
Vegetaria mit W.
Die war tiefgefroren, ist aber noch.
Pizza mit B. Keine Ahnung.
Ja, ein Schreibfehler.
Das hat nichts damit zu tun,
überhaupt
oder?
Nicht. Ah,
schade.
Ist das, ich könnte einmal als Teilzeitlegastheniker von meinen Fähigkeiten profitieren.
Ist der Hersteller dieser Pizza ganz einfach der Sponsor der Münchner Staatsbibliothek, so ja. wie im Fernsehen, diese Sendung wird Ihnen und der Besuch in dieser Bibliothek wird Ihnen ermöglicht von Wagner Pizza.
Nein, es ist anders. Es ist doch eine Bibliothek. Und in einer Bibliothek darf man nicht essen. Und dieser alte Karton ist ein Hinweis darauf, bitte, ihr dürft hier nicht essen.
Da kann man
und
auch ein Schild hinhängen.
Ja, das ist ja, oder so als,
das sieht aber lustiger aus mit so einem Karton.
Oder so als Angebot, wie du schon sagtest, so irgendwie für die Leute, die, also wenn sie zu blöd sind zum Lesen, essen sie doch eine Pizza. Oh. Also sowas so
ist
auf die Art.
Ist in dem Karton
genau,
was drin?
Die Bibliothek wird gesponsert von dieser Bofrost-Reihe.
Das hat ja
hallo! Hallo!
Hallo! Ich habe es euch wirklich in der Maske eben gesagt, ich bin wirklich erkältet und habe das Gefühl, ich habe Ohrnupsis. Ich habe so einen Kopf, ich höre wirklich schlecht. Ja. Und von danach, es tut mir
natürlich
leid. Sorry.
Nicht. Sorry. Sie brauchen nicht mehr zu klatschen.
Sie hört nichts. Sie hört ja nichts.
Also.
Wahrscheinlich spreche ich heute auch noch im Auto als sonst.
Ich gebe euch noch eine Chance bitte. Und dann sage ich
so. Das ist jetzt keine Antwort, das ist nur ein Vorschlag ans Plenum. Ist es vielleicht so, dass es sich vielleicht um sowas handeln könnte wie eine Aufbehaltung? Da sind Papiere drin.
Papiere drin.
Das ist ein Buch. Finde ich gut.
Da sind Seiten drin, reingelegt in den Pizzakarton.
Erste Pizza zum Lesen.
Warum ist es in der Vitrine und man kann es nicht benutzen?
Vielleicht weil ist es aufgeschlagen, aber der Karton ist ja trotzdem drin. Halt als aufgeschlagen.
Vielleicht das erste Buch zum Aufbacken.
Erste vegetarische
Buch. Instant-Buch, wie schön.
Von selber anrühren.
Dann. Das ist unsere Antwort. Es ist ein das Buch ist zum Aufbacken.
Ja. Das kauft man als das Leben der Inuit in den Ofen und dann ist es Afrika ist schön.
Okay. Ich sag's euch mal.
Ja, bitte.
Man glaubt ja nicht, wie ausgeliehene Bücher manchmal ihren Weg zurück in die Bibliothek finden. Zum Beispiel per Post, eingepackt in den Pizzakarton einer handelsüblichen Tiefkühlpizza Vegetale. Um die Benutzer der Staatsbibliothek dazu anzuhalten, mit den ausgeliehenen Büchern sorgsam umzugehen, wird besagter Pizzakarton in einer Vitrine ausgestellt mit der Botschaft, so nicht. Ist doch an sich verständlich.
Ja, ist ganz einfach.
So, und deswegen ist die Pizza da drin und Lukas Waldschütz kriegt 500 Euro. Gratulation.
Du hast es nicht gehört.
Ich sag's Ihnen nochmal.
Er hat es nicht gehört.
Ich sag's nochmal.
Da hat jemand ein Buch ausgeliehen und hat es in den Karton zurückgeschickt. geschickt. Jemand hat das war Buch. Aber doch dann gar nicht so unpfiffig, um dieses Buch zu
das
schützen.
Das ist sehr unpfiffig, wenn man eine Tiefkühlpizza hat und da sind irgendwelche Reste drin und dann ist es ein wertvolles Buch.
Das geht aber schwer.
Nein, die Pizza ist ja nochmal extra eingeschweißt. Das heißt, es ist ein ganz klinisch reiner Karton.
Ja, aber wahrscheinlich war der nicht so
aber
clean.
Aber doch nicht in Bayern, da geht das
sonst
alles
hätten sie es ja,
ja
nicht
bevor
gemacht.
Ich mich in der Post 3 Stunden in eine Schlange stelle
gibt
für
das lieber den Bofrostmann mit. So.
Nein, es geht ja auch darum, dass die Bücher nicht beschädigt werden, wenn sie wertvoll sind.
Eben, also deswegen waren die ja in dem Karton.
Ja, der hält aber nicht viel aus. Also deswegen haben sie es gemacht, weil sie finden es halt nicht gut, dass so ein wertvolles Buch dann in Pizza
kommt. Ich bin nicht richtig der Meinung von der Bibliothek.
Ja, ist aber so, tut mir leid. Aber die Bayerische Staatsbibliothek
macht das immer.
Sind die Bayern ja.
Und da ist noch jedes Buch gut angekommen, genau. Wenn sie das im alten Big Mac-Karton geschickt hat.
Ja, die Bayern sind ja sowieso ja. Da etwas.
Es ist schön, das Buch in eine Pizza Calzone packen, ist das schön weich eingepackt.
Was würde Herr Stoiber dazu sagen, zu diesem...
Der sagt ja nichts mehr, der ist ja leider...
Schade.
Ist jetzt in der EU jetzt.
Ist schlecht, also für dich auch. Heckes weg, Stoiber ist weg.
In Brüssel ist es ja auch schön, nicht wahr? Ja.
Bitte wer?
In Brüssel ist es auch schön.
So, ich bedanke mich bei euch. Das war genial daneben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss.